das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen und Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr. 2026 hat in dem Schweizer Skiort Crans-Montana mit einer Tragödie begonnen. In einer Bar feierten hunderte Menschen eine Silvesterparty, als nach Mitternacht ein Feuer ausbrach, das sich extrem schnell ausbreitete. Die Behörden sprechen von etwa 40 Toten und 115 Verletzten. Viele haben schwere Verbrennungen erlitten. Der mondäne Ferienort Crans-Montana liegt im Süden der Schweiz, im Kanton Wallis. Wie es zu dem Brand in der Bar Le Constellation kommen konnte, das wird noch ermittelt. Thomas Aders mit dem, was bislang bekannt ist.
Die Innenstadt von Crans-Montana, kurz vor und nach dem Jahreswechsel eine einzige Partymeile. Tausende, vor allem junger Menschen aus mehreren Ländern, feiern das neue Jahr. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht dann, in der Bar Le Constellation brennt es, Schreie, Panik. Videos auf den sozialen Netzwerken zeigen das Chaos im Nachtclub. Für die meisten kommt das Feuer zu schnell, um noch flüchten zu können. Es scheint, als ob zwei Bedienungen in den Raum kamen mit Champagnerflaschen und brennenden Wunderkerzen. Diese sind der Zimmerdecke viel zu nahe gekommen und die hat dann Feuer gefangen. Auf einem Werbevideo des Nachtclubs soll zu sehen sein, wie die Bedienungen den Champagner mit den brennenden Wunderkerzen präsentieren. Da war diese geschmolzene, metallische Masse, sagt der junge Mann, der anonym bleiben möchte, die von der Decke herunterkam. Ich bin rausgerannt und habe die Bodyguards alarmiert. Ich war einer der Ersten, die das Feuer überhaupt bemerkt hat. Die Bar im Walliser Nobel-Skiort war besonders bei den jungen Touristen beliebt. Offenbar war sie zum Unglückszeitpunkt sehr gut besucht. Die Polizei spricht von einem Feuer und einer Explosion unbekannter Ursache im Innenbereich. Für den Brand gibt es derzeit noch mehrere Hypothesen. Stundenlang wurden die Verletzten abtransportiert und weggeflogen, in Spezialkliniken in der Nähe und wegen der schieren Menge auch zum Teil ins benachbarte Ausland. Die meisten Opfer sind junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26. Die Behörden sprechen von vielen Schwer- und Schwerstverletzten und von einer beispiellosen Tragödie. In der nächsten Zeit und in den kommenden Tagen liegt der Fokus auf der Identifizierung der Verstorbenen, damit ihre Leichen schnellstmöglich an ihre Familien übergeben werden können. Dieser junge Mann aus Italien vermisst 5 seiner Freunde noch heute Nachmittag. Wir haben nicht geschlafen, keine Sekunde. Wir sind nur rumgerannt und haben nach ihm gesucht. Es fühlt sich nicht real an, was wir erleben. Menschen, die am Boden lagen, tot, mit Jacken über dem Gesicht und Menschen, die ihre Haare verloren hatten. Es ist wirklich schockierend.
Das ist auch eine Erinnerung, wie fragil das Leben ist und wie wir das auch schätzen sollten.
Die Menschen im Wallis sind schockiert und tief betroffen. Es handelt sich um eines der schlimmsten Unfälle in der Geschichte der Schweiz.
Und Stefanie dort ist in Crans-Montana. Stefanie, die bisherige traurige Bilanz, etwa 40 Tote und 115 überwiegend Schwerverletzte. Wie konnte es zu diesen hohen Opferzahlen kommen?
Da gibt es vor allem 2 Faktoren. Zum einen ging das Ganze sehr schnell. Also innerhalb von Sekunden ist aus diesem kleinen anfangenden Brand ein Vollbrand geworden. Und alle brennbare Fläche in der Bar hat sich gesamt entzündet. Das hat das Ganze sehr, sehr schnell eskalieren lassen. Und zum Zweiten, es hat sich im Untergeschoss der Bar abgespielt. Also die ist 2-stöckig im Erdgeschoss, der größere Teil aber im Kellerbereich. Zugänglich über eine Treppe und es gibt offenbar auch einen Notausgang, aber eben nicht sehr viel Wege, da dann wieder rauszukommen. Und das war wohl auch ein Faktor, der dazu geführt hat, dass sich eben viele der feiernden Menschen nicht rechtzeitig retten konnten.
Mhm. Stefanie, wie ist der Stand der Ermittlungen? Gibt es schon eine genauere Vermutung für die Brandursache?
Das gibt es offiziell noch nicht. Es wird nur offiziell bestätigt, dass man nicht von einem terroristischen Hintergrund ausgeht, sondern von einem Unglück. Wir haben aber den Tag über auch mit vielen Augenzeugen hier gesprochen, auch mit Menschen, jungen Menschen, die in der Bar waren und die uns übereinstimmend erzählt haben, dass dort mit Tischfeuerwerk hantiert wurde, das auf Champagnerflaschen festgemacht war und dann sehr nah an die Decke gehalten wurde. Und mehrere Leute schildern, beobachtet zu haben, wie daraus auch ein Brand entstanden ist. Das wird aber von den Behörden offiziell noch nicht bestätigt. Die Ermittlungen laufen da auf Hochtouren.
Wir sind ja auch noch am Tag des Unglücks selbst, das ja auch insgesamt einfach noch schwer zu greifen ist und sein dürfte. Das haben wir ja eben auch schon im Beitrag gesehen. Was hast du erlebt? Wie reagieren die Menschen in Crans-Montana?
Also mir ging persönlich vor allem unter die Haut zu sehen, wie hier die Jugendlichen ankommen und nach ihren Freunden suchen, die nicht wissen, sind meine Freunde noch am Leben, sind vermisst, sie erreichen sie nicht auf den Telefonen. Auch zu hören, dass es genauso den Familien ergeht, die einfach noch nicht Klarheit, Gewissheit haben, weil die Identifizierung der Leichen andauert. Die Behörden sagen, das könnte Tage, wenn nicht Wochen dauern, weil es sich um wirklich schlimme Brandverletzungen handelt. Und ein letzter Eindruck vielleicht, ich habe vorhin kurz mit Feuerwehrmännern gesprochen, die aus dem Brandort kamen und habe sie nur kurz gefragt, wie es ihnen geht. Und sie haben mich mit so einem ganz leeren Gesicht angeschaut und sind in Tränen ausgebrochen. Und das sagt, glaube ich, was sie da gesehen haben, das mag man sich gar nicht vorstellen.
Vielen Dank für diese Beobachtung, die Einschätzung, Stefanie Dott in Crans-Montana. Dankeschön. Und damit nach Deutschland, wo die meisten von uns ein überwiegend friedliches Silvester erlebt haben. Wie hier am Brandenburger Tor konnten Millionen die Feuerwerke quer durch die Republik genießen und 2026 willkommen heißen. Die Bilanz sonst? Es gab wieder Angriffe auf Einsatz- und Hilfskräfte, wenn auch insgesamt weniger als in den vergangenen Jahren. Zugleich kam es erneut zu Bränden und Verletzungen. Vor allem sehr junge Menschen mussten in den Krankenhäusern behandelt werden. In Bielefeld starben 2 18-Jährige. Gret von Petersdorf über die vergangene Nacht und auch über besondere Aufräumarbeiten am Tag danach.
Okay, also Berliner okay. Platz und Schule. Ja, okay. Ihr seid 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 Leute dann, ja?
Junge Muslime helfen beim Saubermachen am Neujahrsmorgen an vielen Orten, wie hier in Bocholt. Das machen sie schon lange. In diesem Jahr aber wird mit dieser Aktion auch mit Augenzwinkern an die Stadtbildbemerkung von Kanzler Merz erinnert.
In der Stadtbildthese wurden wir als Muslime leider etwas negativ dargestellt. Dafür ist es heute Morgen im neuen Jahr umso schöner, dass wir hier rauskommen und wie in den letzten 30 Jahren auch schon die Stadt hier säubern können und gemeinsam das Stadtbild aufbessern.
Das Stadtbild von Berlin jedenfalls hat in der vergangenen Nacht wieder gelitten. Es knallte und brannte an zahlreichen Ecken. Auch Einsatzkräfte wurden wieder attackiert, 35 verletzte Polizisten. Alles war zwar weniger schlimm als im vergangenen Jahr, aber friedlich war die Silvesternacht in Berlin noch lange nicht.
Wir haben rund 800 Strafvermittlungsverfahren einleiten müssen, wegen überwiegend Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, gegen das Waffengesetz, aber auch wegen tätlichen Angriffes auf Einsatzkräfte, wegen Widerstandes gegen Einsatzkräfte und wegen Landfriedensbruch.
Gerade Jugendliche verletzten sich schwer beim Hantieren mit Pyrotechnik. Im Unfallkrankenhaus Berlin wurde die ganze Nacht über operiert. Die Röntgenaufnahme zeigt die Hand eines 14-Jährigen. Er verlor 3 Finger.
Wir haben viele junge Patienten, Jugendliche gehabt, die eben den Böller in der Hand haben explodieren lassen und haben dadurch eben weggesprengte Finger, amputierte Finger, zerstörte Nerven, Sehnen und Gefäße.
Oft kommen aber auch noch lange nach der Silvesternacht weitere Verletzte ins Krankenhaus.
Das ist sehr viel trauriger. Die Kinder, oft die Blindgänger aufheben und die dann in der Hand noch mal losgehen oder die sie noch mal zünden wollen. Und da sehen wir dann die zweite Welle an schweren Verletzungen, die typisch ist für Silvester.
In Bielefeld gab es gleich 2 Todesfälle. Auf diesem Spielplatz zündete ein 18-Jähriger selbstgebaute Pyrotechnik. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb. Auch wenige Kilometer entfernt probierte ein junger Mann sein selbstgebasteltes Feuerwerk aus. Er starb später im Krankenhaus. Der Umgang mit Raketen und Böllern ein schwieriges, schmerzvolles Thema. Am Brandenburger Tor gab es zur Silvesternacht ein zentrales Feuerwerk. Es wurde getanzt und gefeiert auf einer riesigen Open-Air-Party. Das war ein sehr schönes Stadtbild.
Eine besondere Silvesternacht war es für Bulgarien, unschwer zu erkennen vor der Nationalbank in der Hauptstadt Sofia. Denn zusätzlich zum Feuerwerk haben auch noch Euro-Banknoten deren Fassade erhellt. Bulgarien ist nun das 21. Land in der Eurozone. Doch diese Währungsumstellung fällt in eine Zeit erheblicher politischer Instabilität im ohnehin wirtschaftlich schwächsten Land der EU. Und so gibt es Stolz und Jubel, aber auch Skepsis in Bulgarien beim Blick auf die neuen Münzen und Scheine, berichten Andreas Bachmann und Ronja Dietrich.
Auf diesen Moment hat Darina Atanasova lange gewartet. Zum ersten Mal kann die Anwältin aus Sofia Euro abheben. Für mich ist das ein großer Schritt. Bulgarien ist jetzt ein vollwertiges Mitglied der Europäischen Union. Ich fühle mich nun vollkommen als Teil dieser politischen Bewegung. 2 Jahre lang haben sich die Banken in Bulgarien auf diesen Tag vorbereitet. Technik erneuert, Mitarbeiter geschult. Allein die UniCredit hat 120 Tonnen Euromünzen in Umlauf gebracht. Es sind die ersten mit kyrillischen Buchstaben.
Mich als Bulgare macht das persönlich sehr stolz. So können wir unsere Identität bewahren, obwohl wir jetzt zu einer neuen, starken Währung wechseln.
Für Bulgarien soll der Euro viele Vorteile bringen. Der Handel wird vereinfacht, Umrechnungskosten entfallen, die Kreditwürdigkeit steigt. Auch für Touristen soll das Land attraktiver werden. Und doch, die Hälfte der Bevölkerung im ärmsten Land der Europäischen Union ist skeptisch.
Die Inflation ist schon vor unserem Beitritt zur Eurozone außer Kontrolle geraten und die Preise werden weiter steigen.
Die Währungsumstellung wird von Desinformationskampagnen begleitet, die gezielt Ängste vor Preissteigerungen schüren. Laut Experten liegen deren Ursprünge vor allem in Russland. Und sie verfangen besonders aufgrund Bulgariens Geschichte.
Alles, was Bulgarien jetzt institutionell noch enger mit Europa und Brüssel verbindet, ist sehr wichtig und dazu gehört der Euro. Denn während der Sowjetzeit war unser Land der engste Verbündete Moskaus.
Die Hinwendung Richtung Europa ist insbesondere für die junge Generation wichtig. Sie hatte die Proteste gegen die Korruption im Land maßgeblich getragen. Vor 3 Wochen führten diese zum Rücktritt der Regierung. Das Coole ist, dass wir uns immer mehr von der russischen Politik und ihren Tendenzen entfernen, die in Bulgarien sehr präsent sind. Und so ist der Euro-Beitritt Bulgariens am heutigen Tag nicht nur ein wirtschaftliches, sondern vor allem auch ein politisches Signal.
Zu den ganz großen Silvesterfeiern weltweit gehört die Party auf dem Times Square in New York City. Der Stadt, in der das neue Jahr auch einen neuen Bürgermeister ins Amt bringt. Denn während viele noch gefeiert haben, wurde Zoran Mamdani vereidigt. Anfang November hatte er die Wahl in der Metropole deutlich gewonnen. Vor allem mit dem Versprechen, das Leben in der Stadt wieder erschwinglicher zu machen für die normale Bevölkerung. Und getragen von der Hoffnung darauf, kamen viele Anhänger Mamdanis dann auch zu seiner offiziellen Amtseinführung zum New Yorker Rathaus. Jan Koch.
Er kommt mit seiner Frau zur eigenen Amtseinführung im typisch New York-gelben Taxi. Immer wieder will Zoran Mamdani beweisen, er sei anders, ein Politiker zum Anfassen. Die tausenden Anhänger, die zu den Feierlichkeiten gekommen sind, setzen in ihn große Hoffnungen. Wir haben ihn gewählt, weil wir bereit für den Wandel sind, selbst wenn er nur ein Viertel seiner Versprechen einlöst. Ich hoffe, dass er die Lebenssituation einfach verbessert für uns Arbeiter, dass New York nicht nur eine Stadt für Reiche ist. Die Mieten schießen nur so in die Höhe und hoffentlich kann er die Mieten wirklich einfrieren. Mamdani verspricht viel. Kostenloser Busverkehr, kostenlose Kinderbetreuung, gedeckelte Mieten, dass das Leben in einer der teuersten Städte der Welt sorgenfrei möglich ist. New York gehört allen, die darin leben. Gemeinsam werden wir eine neue Geschichte unserer Stadt erzählen. Es wird keine Geschichte einer Stadt sein, die nur von 1% der Bevölkerung regiert wird. Es wird auch keine Geschichte zweier Städte sein, der Reichen gegen die Armen. Daher auch sein Amtseid um Mitternacht an einem besonderen Ort, in einer stillgelegten U-Bahn-Station, um seine Verbundenheit mit der arbeitenden Bevölkerung zu zeigen. Dort schwört er auf die Verfassung und den Koran als erster muslimischer Bürgermeister New Yorks. Vor allem junge New Yorker und Menschen mit Migrationsgeschichte konnte er für sich gewinnen. Doch es gibt auch Skeptiker. Für einige ist er zu links, Superreiche fürchten um ihr Vermögen und als jemand, der sich sehr stark pro Palästina positioniert, gibt es bei einigen New Yorker Juden Zweifler. Ich habe Angst, dass Antisemitismus unter ihm normal wird. Ich lebe in Brooklyn über einer israelischen Jazzbar und wir werden oft angegriffen. Auch Präsident Trump galt als großer Kritiker, der Mamdani lange als Kommunisten bezeichnet. Doch beim ersten Aufeinandertreffen große Überraschung. Trump und Mamdani loben sich gegenseitig. Alle Differenzen vergessen? Trump drohte immer mit Haushaltskürzungen für New York. Geld, das Mamdani aber braucht. Auch viele Anhänger hier bei der Amtseinführung wissen, seine Wahlversprechen sind teuer und ambitioniert. Linke Demokraten verteidigen Mamdanis Politik, die Kritiker als sozialistisch brandmarken. Im reichsten Land der Welt in der Geschichte ist es nicht radikal, dafür zu sorgen, dass Menschen in bezahlbaren Wohnungen leben können. Nun gilt es für Mamdani nicht nur seine Fans, sondern auch seine Skeptiker zu überzeugen.
Und auch das gilt an diesem 1. Januar 2026. Kein Neujahrstag ohne Neujahrsskispringen. Und so berechenbar dieses Springen seit mehr als 100 Jahren stattfindet, so berechenbar scheinen derzeit auch die Siege des Saisonüberfliegers. Der Slowene Domen Preus ist auch auf der Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen weiter gesprungen als alle anderen. Er siegte vor den Österreichern Jan Hörl und Stefan Imbacher. In den Top 10 landeten heute auch die Deutschen Felix Hoffmann und Philipp Raimund, die jetzt in der Gesamtwertung auf den Plätzen 4 und 6 liegen. Und damit kommen wir noch zum Blick aufs Wetter natürlich, das im Moment ja irgendwie zum Wintersport passt, Pila, oder?
Ja, tatsächlich. Also in den nächsten Tagen wird es doch überall mal so ein bisschen winterlich, denn ein Tief über Südskandinavien bringt uns dann ab morgen mit einer nördlichen Strömung kalte oder weiterhin kalte, aber diesmal auch sehr feuchte Luft und dementsprechend können sich auch einige Schneeschauer entwickeln. Und bis Samstagmorgen kann dann auch ein bisschen Schnee liegen bleiben, vor allem auch in den westlichen Mittelgebirgen, das sind dann durchaus mal bis zu 15 cm Schnee drin. Ganz im Nordwesten auch mal 3 bis 5 cm im Flachland, im Schwarzwald auch so um die 10 cm am Alpenrand. Da liegt schon etwas Schnee, da sind wir dann am Samstagmorgen bei etwa 80 cm. Ja, ein bisschen weniger wird es im Osten, da wird das meistens nur so ein bisschen angezuckert, ebenso von Rheinland-Pfalz bis nach Nordbayern. Da bleibt nicht viel liegen, Schneeschauer gibt es aber trotzdem. Und die gibt es auch schon heute Nacht aktuell. Ein paar Schneeschauer, die weiter nach Südosten ziehen und da kann es dann regional auch mal glatt werden. An der Nordsee ist es noch stürmisch mit dabei, da gibt es dann auch eine Sturmflut heute Nacht schon. Und auch morgen kommt dann direkt wieder ein neuer Schwung mit neuen Niederschlägen, der sich dann halt eben nach Südosten ausbreitet. Ganz im Nordwesten ist es meistens noch eher Regen oder Schnee. Regen. Alles, was weiter dann in die Mitte und in den Südosten geht, ist dann der Schneefall. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf minus 5 Grad am Alpenrand. Plusgrade haben wir dann an den Küsten. Da geht es runter bis auf 3 Grad. Morgen tagsüber bleiben wir bei minus 2 Grad im Fichtelgebirge und bis zu 6 Grad in Ostfriesland. Und auch das Wochenende ist dann noch weiter winterlich, also vor allem in der Mitte und in der Nordhälfte viele dichte Wolken. Am Samstag noch vereinzelte Schneegewitter, das ist immer so ein kleines Spektakel, da schneit es dann auch mal kräftiger. Im Süden ist es insgesamt freundlicher, aber dennoch auch kalt, also die Temperaturen gehen jetzt von Tag zu Tag ein Stück zurück. Und dementsprechend vom Winterwetter überall was dabei.
Vielen Dank, Pila. Dankeschön. Gerne. Das waren unsere Tagesthemen an diesem Neujahrsabend. Wir melden uns wieder gegen 23.45 Uhr mit einem Tagesthemen extra. Dann schalten wir noch einmal in die Schweiz für aktuelle Informationen zur verheerenden Brandkatastrophe im Skiort Crans-Montana. Bis dahin geht es jetzt hier im Ersten weiter mit einem Krimi aus Großbritannien. Gerne bis später.